NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu unserer Tageschronik. Es begrüßt Sie Andreas Flocken. Und das sind einige unserer Themen. Führungswechsel in China, Auftakt des Kommunistischen Parteitages. Hierzu auch der Kommentar. NSU-Mordserie, Anklage gegen Beate Zschäpe wegen Mittäterschaft. Keine personellen Konsequenzen. Aufsichtsgremien der Bochumer Stadtwerke beraten über Honoraraffäre. Vierfacher Kindermord von Ilsitte, Vater zu 15 Jahren Haft verurteilt. Außerdem ein Ausblick auf die heutigen Spiele der Europa League. China, ein Riesenreich und eine aufstrebende Weltmacht. Das Land ist bereits jetzt nach den USA die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und auch in den internationalen Beziehungen ist Peking inzwischen ein einflussreicher Akteur. Geführt wird das Land mit harter Hand von der Kommunistischen Partei. Gespannt blickt man daher auf den 18. Parteitag, der heute in Peking begonnen hat. Dort soll nämlich nicht nur die Führungsmannschaft ausgetauscht werden, es werden auch die Weichen für die Zukunft Chinas gestellt. Über den Auftakt des Parteikongresses aus Peking, Ruth Kirchner.
Nach den Skandalen der letzten Monate um Korruption und Amtsmissbrauch präsentierte sich die KP China heute in bewährter Geschlossenheit. Mit Militärkapelle und Nationalhymne wurde der einwöchige Kongress in der großen Halle des Volkes eröffnet. Vor dem Emblem von Hammer und Sichel trat nicht nur die engste Führungsspitze auf, sondern auch viele Altkader, gebrechliche Männer im hohen Alter, die teilweise gestützt werden mussten. In seiner anderthalbstündigen Abschiedsrede war Hu Jintao deutlich anzuhören, wie er um sein politisches Erbe kämpfte. Und er gab den über 2000 Delegierten eindringliche Warnungen mit auf den Weg. Der Kampf gegen die Korruption sei eine Überlebensfrage. Wenn wir es nicht schaffen, dieses Problem in den Griff zu bekommen, könnte sich das für die Partei als fatal erweisen und sogar den Zusammenbruch von Partei und Staat auslösen. Solche Warnungen hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben. Aber vor dem Hintergrund der Korruptionsvorwürfe gegen ehemalige Minister und das gestürzte Politbüromitglied Bo Xilai bekamen Hus Worte heute eine neue Aktualität. Allerdings schien er nicht bereit, mehr Transparenz und Kontrolle zulassen zu wollen. Zwar sprach er allgemein von der Notwendigkeit von Reformen, erteilte aber demokratischen Ideen nach westlichem Vorbild eine klare Absage. Wir haben in den letzten 30 Jahren das Banner des Sozialismus mit chinesischen Vorzeichen immer hochgehalten und haben sowohl eine Politik der geschlossenen Türen zurückgewiesen, wie auch Versuche, uns vom Sozialismus abbringen und auf einen falschen Weg führen zu wollen. Zugleich verwahrte sich Hu gegen Kritiker, die ihm mangelnde Reformwilligkeit vorwerfen. Unter seiner Führung sei China zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen, sagte er. Er räumte Fehlentwicklungen ein und versprach weiteres Wachstum. Auf der Grundlage, dass wir Chinas Wirtschaftsentwicklung ausgewogener und nachhaltiger machen wollen, sollten wir das Bruttoinlandsprodukt und die durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen bis 2020 verdoppeln. Doch die künftige Entwicklung wird nicht mehr von Hu Jintao, sondern von seinem Nachfolger Xi Jinping bestimmt. Und der wird mit einer Menge Probleme zu kämpfen haben. Neben der Korruption sind das die gewaltige Schere zwischen Arm und Reich und das sich abschwächende Wachstum.
Zum Parteitag in China nun auch der Kommentar. Hören Sie Markus Rimmele.
Er wirkt wie ein skurriles Spektakel aus der Zeit gefallen, der Aufmarsch der alten Herren, steif und durchchoreografiert. Doch die Fassade sollte nicht täuschen. Der Parteitag der chinesischen Kommunisten steht in seiner Bedeutung der US-Präsidentschaftswahl kaum nach. In diesen Tagen entscheidet sich, welche vermutlich 7 Personen in Chinas innersten Führungszirkel einziehen, also wer an der Spitze der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt stehen wird. Es geht um viel. Enttäuschend war daher die Eröffnungsrede von noch Parteichef Hu Jintao, gedacht als Vermächtnis und Auftrag an seine Nachfolger. Hu benannte ein paar der drängendsten Probleme des Landes. Zum Thema Korruption fand er deutliche Worte. Lösungsansätze aber blieb er schuldig. Seine Aufrufe zur Reform lagen im Bereich des Floskelhaften. Alles in allem klang das nach weiter wie bisher. Doch genau das kann sich China nicht mehr leisten. Egal, wen man in diesen Tagen fragt, im Land in einem sind sich alle einig, China braucht grundlegende Reformen. Die Probleme haben sich gefährlich aufgestaut. Da ist die Wirtschaft überabhängig vom Export, dem Bau und Investitionen, nicht getragen vom Konsum der Bürger. Diese sparen für schlechte Zeiten, weil es keine funktionierenden Sozialsysteme gibt. Die Staatskonzerne ineffizient und aufgebläht werden immer mächtiger, während die Privatwirtschaft ums Überleben kämpft. Da ist die Gesellschaft nach 3 Jahrzehnten Wirtschaftsboom tief gespalten in Arm und Reich. Unter Arbeitern und Bauern nehmen Streiks und Proteste zu. Die städtische Mittelschicht geht auf die Straße wegen der allgegenwärtigen Umweltverschmutzung. Und da ist das politische System mit einer kommunistischen Partei, die bei vielen Bürgern ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt hat. Korruption und Vorteilnahme sind Alltag im kleinsten Dorf wie auf den Fluren der Regierung. Das autoritäre Einparteiensystem gerät an seine Grenzen angesichts einer ausdifferenzierten Gesellschaft und einer globalisierten Wirtschaft. Die Konfliktlösung im Land funktioniert nicht. Chinas Kommunisten haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie zu erstaunlichen Reformen, gar ideologischen Kehrtwenden in der Lage sind. Deng Xiaoping führte das Land aus den radikal-kommunistischen Verirrungen der Mao-Zeit direkt in eine Epoche des kapitalistischen Gewinnstrebens. Den neuen Führern der Partei kann man nur ähnlichen Mut wünschen. Ihre Aufgabe wäre es nun, den Einfluss des Staates in der Wirtschaft zurückzufahren, den Reichtum gerechter zu verteilen, die Bürger an Entscheidungen, die sie direkt betreffen, teilhaben zu lassen. Alles Schritt für Schritt. Das einzige Mittel gegen Korruption wäre indes die öffentliche Kontrolle, sprich mehr Pressefreiheit. Die konservativen Kräfte in Peking werden sich dagegen sperren. Sie fürchten den Machtverlust. Doch wer die Zeichen der Zeit ignoriert, hat die Macht bisweilen schneller verloren, als er sich jemals vorstellen konnte. Und ein unkontrollierter Machtverlust könnte China ins Chaos stürzen.
Markus Rimmele kommentierte. In Griechenland ist der Staatsbankrott vorerst noch einmal abgewendet worden. Das Parlament hat gestern Abend ein drastisches Sparpaket beschlossen, auf Druck der internationalen Geldgeber. In den kommenden Jahren sollen die staatlichen Ausgaben um rund 18 Milliarden Euro gekürzt werden. Betroffen sind vor allem Rentner, Beamte und Familien. Die Proteste gegen die jüngste Sparrunde gingen aber auch heute weiter. Thomas Bormann berichtet.
Es gibt nicht nur Verzweiflung und Wut in Griechenland am Tag nach der Entscheidung für das Sparpaket. Nein, es gibt auch noch Hoffnung, selbst unter den Gegnern der Sparpolitik, wie dem Rentner Dimitris Katsos aus Athen. Ich bin gegen all diese Kürzungen, aber tja, irgendwas musste ja getan werden. Meine Rente haben sie auch gekürzt. Aber ich hoffe, dass dieses Sparpaket wirklich das letzte war, so wie es der Ministerpräsident in der vergangenen Nacht versprochen hat. Hoffentlich war es das letzte. Viele Griechen aber, vielleicht sogar die meisten, trauen den Worten von Ministerpräsident Andonis Samaras nicht. Zu oft schon haben die griechischen Politiker ihre Versprechen gebrochen. Christos Koukounaras ist Taxifahrer. Er gibt nicht auf in seinem Kampf gegen die Sparpolitik. Er streikt deshalb wie seine Kollegen auch heute weiter. Ich weiß nicht, ob wir das Sparpaket irgendwie noch stoppen können. Was wir aber tun können, ist kämpfen. Und das müssen wir, denn wir werden angegriffen. Auch die U-Bahn-Fahrer haben ihren Streik um 24 Stunden verlängert und wollen erst morgen früh wieder arbeiten. Die Museumsführer und Archäologen an der Akropolis hoch über den Dächern Athens demonstrieren vor historischer Kulisse gegen die Kürzungen. Ihre Löhne sind um bis zu 40% gesunken, Stellen für Archäologen und Historiker werden gestrichen, die Regierung pflegt nicht mehr das kulturelle Erbe Griechenlands, kritisiert Statis Gotsis von der Akropolis. Wir möchten den Leuten hier zeigen, auch den Touristen aus dem Ausland, dass unter der Sparpolitik nicht nur die Menschen leiden, sondern auch die Sehenswürdigkeiten, die Denkmäler. Viele Griechen rechnen heute aus, um wie viel Euro ihr Lohn nun sinken wird, wenn die Regierung das Sparpaket umsetzt. Ein Krankenhausarzt wird künftig nur noch 1.000 Euro im Monat verdienen, ein Grundschullehrer weniger als 900 Euro, ein Polizist im ersten Jahr nicht einmal 700 Euro. Das reicht nicht zum Leben, so werden wir kaputt gespart, klagen die einen und bereiten sich darauf vor, am Sonntag zur nächsten Protestdemonstration zu gehen, wieder auf dem Platz vor dem Parlament in Athen. Denn am Sonntag werden die Abgeordneten über den Staatshaushalt fürs kommende Jahr abstimmen. Andere fügen sich zähneknirschend dem Schicksal, so auch die 52-jährige Geschäftsfrau Keti Antonopoulou. Ihr Laden läuft nicht gut, die Leute haben kein Geld zum Einkaufen, aber sie sagt: Ich bin nicht einverstanden mit diesem Sparpaket, aber jetzt ist es durch. Wahrscheinlich musste das sein, denn wir hatten ja keine Alternative. Wenn das Sparpaket gescheitert wäre, dann wären wir heute in einer noch schlimmeren Lage. Jetzt haben wir wenigstens etwas Hoffnung. Nämlich die Hoffnung, dass mit diesem Sparpaket tatsächlich der Aufschwung kommt. Auch das hatte Ministerpräsident Samaras den Griechen gestern Abend hoch und heilig versprochen. Viele Griechen klammern sich jetzt an diese Hoffnung.
Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Seit rund einem Jahr sitzt Beate Zschäpe in Untersuchungshaft. Sie steht unter Verdacht, an der Mordserie der rechtsextremistischen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund beteiligt gewesen zu sein. Von der sogenannten Zwickauer Zelle sind Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos tot. Und gegen Beate Zschäpe hat die Bundesanwaltschaft heute Anklage erhoben. Außerdem gegen weitere mutmaßliche Helfer. Informationen aus Karlsruhe von Michael Reißenberger.
Generalbundesanwalt Harald Range zieht alle Register. Die Anklage gegen Beate Zschäpe lautet auf Mittäterschaft und nicht nur Beihilfe in 10 Mordfällen. Dazu kommen 15 Raubüberfälle, ebenfalls als Mittäterin. Außerdem 2 versuchte Sprengstoffanschläge und die von Beate Zschäpe wahrscheinlich ausgelöste Sprengung des letzten Domizils sieht der Generalbundesanwalt als Mordversuch an einer Nachbarin und 2 Handwerkern, die sich zur Zeit der Explosion im selben Haus aufgehalten haben. Range betrachtet die terroristischen Verbrechen der NSU als gemeinsame Taten.
Nach dem Ergebnis der Ermittlungen bestand der nationalsozialistische Untergrund NSU aus 3 gleichberechtigten Mitgliedern. Deren wahre Identität und terroristische Zielsetzung war nur einem eng umgrenzten Kreis von wenigen Unterstützern und Gehilfen bekannt. Die NSU-Mitglieder verstanden sich als ein einheitliches Tötungskommando, das die feigen Mordanschläge aus rassistischen und staatsfeindlichen Motiven arbeitsteilig verübte. Das allgemeine Entsetzen über die Taten zeigt, wie sehr unser Gemeinwesen, wie sehr wir alle dadurch getroffen wurden.
Zschäpes Auftrag, so Range, war die Ausspähung von Anschlagszielen. Sie sollte danach auch die unauffällige Fassade pflegen, wenn die beiden Komplizen Böhnhardt und Mundlos zur Begehung der Taten unterwegs waren. Beate Zschäpe war für die Logistik der Gruppe und für die Geldverwaltung verantwortlich, sagt Range, und wohl auch bei der Besorgung von Schusswaffen und Ausweisdokumenten aktiv.
Sie war daher bei wertender Gesamtbetrachtung genauso für die terroristischen Verbrechen des NSU verantwortlich wie Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, die Mordanschläge und Raubüberfälle letztlich unmittelbar ausführten. Beate Zschäpe ist damit strafrechtlich zugleich als Mittäterin der Verbrechen der terroristischen Vereinigung anzusehen.
Die Bundesanwaltschaft hat neben Zschäpe 4 weitere mutmaßliche Gehilfen der NSU angeklagt. Sie sollen ebenfalls bei der Beschaffung der Tatwaffe beteiligt gewesen sein, haben mit falschen Ausweisen und der Anmietung von Tatfahrzeugen ausgeholfen. Beihilfe zum Mord ist für 2 der 4 Angeklagten der schwerste Vorwurf. Generalbundesanwalt Range wies darauf hin, die jetzige Anklageerhebung bedeute noch nicht, dass die strafrechtliche Aufarbeitung des NSU-Komplex abgeschlossen ist.
Wir bleiben bei der rechtsextremistischen Mordserie. Im Bundestag ging es heute um die Versäumnisse der Sicherheitsbehörden. Im Untersuchungsausschuss mussten Vertreter des militärischen Abschirmdienstes MAD Rede und Antwort stehen. Denn der spätere Rechtsterrorist Uwe Mundlos war bei der Bundeswehr und er hatte dort über seine rechte Gesinnung keinen Hehl gemacht. Das wurde zwar weitergemeldet, Konsequenzen aber hatte das nicht. Außerdem beschäftigte sich das Plenum des Bundestages mit der Affäre, ein Jahr nach der Enttarnung der Terrorzelle. In einer von den Grünen beantragten Aktuellen Stunde versucht die Abgeordneten eine Zwischenbilanz der Aufklärungsbemühungen zu ziehen. Aus Berlin, Georg Schwarte.
Fassungslosigkeit, Entsetzen, Wut. Der Grüne Wolfgang Wieland wendet sich direkt an den Innenminister Friedrich.
Auch nach einem Jahr hat sich das Entsetzen noch nicht gelegt und auch die Fassungslosigkeit ist noch nicht verschwunden. Da taucht eine Terrorzelle unter den Augen der Polizei ab, bleibt 14 Jahre lang unentdeckt, begeht in dieser Zeit 9 Morde an Migranten und einen Mord an einer Polizistin, begeht mehrere Mordversuche, zündet 2 Bomben und begeht eine Serie von Banküberfällen quasi vor ihrer Haustür.
Und nicht eine Verbindung zu NSU wurde gezogen. Wolfgang Wieland jedenfalls zitiert den mittlerweile zurückgetretenen Präsidenten des Verfassungsschutzes, Heinz Fromm, als seinen Kronzeugen.
Wir haben versagt. Wir hätten es angesichts der deutschen Geschichte besser wissen müssen.
Bundesinnenminister Friedrich wird später ebenfalls von einem anhaltenden Schock sprechen, räumt Versagen ein, aber sieht in der heutigen Anklageerhebung gegen die rechtsextreme Zschäpe auch einen Beweis dafür, dass die Ermittlungen jetzt vorangingen.
Und das in einem sehr schwierigen Umfeld der Ermittlungen, weil zwei der Hauptverdächtigen tot sind, weil Frau Zschäpe bisher offenkundig noch nicht ausgesagt hat und weil ein Teil der Beweismittel vernichtet wurden durch die Brandstiftung.
Trotzdem, Politikern aller Parteien reicht nicht, was der Innenminister da heute vortrug. Eva Högl von der SPD nennt eines der gravierenden Versäumnisse.
Es war ein schwerer Fehler und ich gehe davon aus, dass Sie das genauso sehen, dass Sie nicht sofort im November 2011 einen umfassenden Aktenvernichtungsstopp erlassen haben.
Beifall aus allen Fraktionen. Hartfried Wolf von der FDP, Mitglied des Untersuchungsausschusses, ebenfalls entsetzt über die Details des Unvermögens bei Polizei und Verfassungsschutz, Beispiel Berlin.
Manche Behörden haben den Schuss immer noch nicht gehört. Warum werden in Berlin noch Akten geschreddert, nachdem die Vernichtung von Akten beim Bund bekannt geworden sind?
Der CDU-Obmann im Ausschuss Clemens Binninger, der wie andere umfassend Einblick erhielt in die Tätigkeit der eingesetzten V-Leute, er kommt zu einem ernüchternden Schluss.
So wie hier über mehr als 10, 12, 14, 15 Jahre V-Leute im Bereich der Neonazi-Szene genutzt wurden, muss ich wirklich sagen, stand Aufwand und Risiko in keinem Verhältnis zum Erkenntnisgewinn. In keinem Verhältnis.
Petra Pau schließlich erinnert auch an die Opfer und ihre Familien, die damals selbst durch Verdächtigungen ein zweites Mal zu Opfern wurden. Und die Bundestagsvizepräsidentin erinnert daran, dass Rechtsextreme auch vor der NSU in Deutschland mordeten.
Bevor sie im Jahr 2000 ihre erste Hinrichtung ausführten, waren seit 1990 bereits 105 Menschen in der Bundesrepublik aus rassistischen, rechtsextremen Motiven umgebracht worden. Erschlagen, erschossen, verbrannt, ertränkt. Auch sie müssen uns mahnen.
Petra Pau in dem Bericht von Georg Schwarte. Dauerstreit um die Nebeneinkünfte der Bundestagsabgeordneten. Mehr Transparenz wird gefordert. Die Vortragshonorare des designierten SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück hatten diese Diskussion ausgelöst. Die Koalitionsparteien haben vor zwei Wochen ein sogenanntes 10-Stufen-Modell beschlossen. Doch SPD und Grünen geht dieses Modell nicht weit genug. Sie fordern, die Nebeneinkünfte auf den Cent genau offenzulegen. Über einen entsprechenden Antrag sollte heute der Bundestag abstimmen. Dietmar Riemer.
Noch während sich die parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktionen um einen Kompromiss über die neuen Transparenzregeln für Abgeordnete bemühen, kam es heute am Spätnachmittag im Parlament auf Antrag der Oppositionsparteien zu einer Debatte über die Frage, ob es nicht vernünftig sei, alle Nebeneinkünfte der Abgeordneten samt und sonders also auf Euro und Cent veröffentlichungspflichtig zu machen. Die Union, aber auch die FDP favorisieren dagegen ein 10-Stufen-Modell mit Zahlensprüngen bis zu 250.000 Euro in Anlehnung an eine bereits bestehende Regelung, und zwar mit dieser Begründung, die der CDU-Abgeordnete Bernhard Kaster vortrug.
Wir wollen den gläsernen Abgeordneten genauso wenig wie den gläsernen Bürger. Wir brauchen aber aus guten Gründen beim Abgeordneten mehr Transparenz als bei anderen. Auf Heller und Cent, auf Euro und Cent, das klingt ja gut, müssen alle Einnahmen gemeldet werden. Und das ist ja auch schon so. Und die Veröffentlichung erfolgt in Stufen.
Das aber reicht der SPD nicht, sagt deren parlamentarischer Geschäftsführer Oppermann und verweist auf das Beispiel des Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück.
Es wäre heute eine gute Gelegenheit, wenn wir hier als Bundestag alle gemeinsam an die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes das Signal ausgeben, wir Abgeordneten haben nichts zu verbergen, wir rechtfertigen das Vertrauen, das die überwiegende Mehrheit der Menschen noch in diese Institution hat, wir veröffentlichen die Einkünfte auf Euro und Cent.
Transparenz ist auch für die FDP im Grunde kein Problem, aber, so der Abgeordnete Solms, bei der Forderung nach Euro- und Cent-Offenlegung werde es Probleme geben.
Wir wollen die Tür zum Parlament für alle Berufsgruppen offen halten. Und die haben schutzwürdige Interessen Dritter und die können in das Parlament nicht gehen und ihr Büro oder ihre Firma weiter betreiben, wenn alles aufgedeckt wird. Und das wissen Sie genauso gut wie ich.
Volker Beck, der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, verwahrte sich gegen den Vorwurf der reinen Neugierde in dieser Sache.
Deshalb geht es auch bei der Transparenz der Nebentätigkeit von Abgeordneten nicht um Sozialleid, nicht um Neugier, sondern es geht darum, dass der Bürger nachvollziehen kann, dass der Abgeordnete nur nach bestem Wissen und Gewissen für das Allgemeinwohl und im Sinne des Wählerauftrages handelt.
Zu den Transparenzregeln, die SPD und Grüne fordern, gehört unter anderem auch die Forderung nach einem zeitlichen Abstandsgebot nach Ausübung eines Regierungsamts und der Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit. Die Anträge der Opposition wurden allerdings mit Stimmen der Regierungsmehrheit abgelehnt.
Peer Steinbrück hat seine Honorare kürzlich öffentlich gemacht. Darunter sind auch 25.000 Euro von den Bochumer Stadtwerken. Dabei schwimmt die Stadt nicht gerade im Geld. Das üppige Honorar hat daher Fragen aufgeworfen. Fragen, mit denen sich heute der Aufsichtsrat beschäftigte. Aus Bochum Oliver Biernat.
2 Stunden lang tagte der Aufsichtsrat der Bochumer Stadtwerke, um über mögliche Konsequenzen der sogenannten Honoraraffäre zu beraten. Danach trat Aufsichtsratschefin Ottilie Scholz vor die Kameras und verkündete:
Wir haben gefordert von der Geschäftsführung, dass uns hier nochmal eine ausführliche Berichterstattung gegeben wird. Das ist auch erfolgt. Ich denke, ausführlich und in vielen Punkten sehr plausibel. Gleichwohl sind noch einige Fragen aufgetreten.
Im Klartext heißt das, personelle Konsequenzen soll es nicht geben. Damit bleibt Stadtwerke-Geschäftsführer Bernd Wilmer trotz des Skandals im Amt. Die Talkreihe mit prominenten Rednern wird aber eingestellt. Offen bleibt jedoch, wieso den Prominenten nicht mitgeteilt wurde, dass ein Honorar von 25.000 Euro zu spenden ist.
Deutlich geworden ist, dass es bei den Vertragsgestaltungen auch mit dem Dienstleister zwei unterschiedliche Formen gegeben hat, nämlich einmal schriftlich fixierte Vereinbarungen und einige mündliche Vereinbarungen. Und ich denke, das hat die Geschäftsführung auch noch mal deutlich gemacht, dass das die Schwachstellen in diesem Verfahren waren.
In der kommenden Woche bei der turnusmäßigen Aufsichtsratssitzung sollen dann alle Fakten auf den Tisch. Dann soll auch die Rolle einer zwischengeschalteten Agentur geklärt werden. Die Höhe der Honorare aber verteidigte die Aufsichtsratschefin, auch wenn sie deutlich über dem normal üblichen Honorarsatz liegt.
Die Kosten sind insofern aus unserer Sicht nicht zu kritisieren, weil wir eine bestimmte Marge bekommen haben. Muss ich sagen, wir haben sie ja als Aufsichtsrat so nicht vereinbart, zwischen 20.000 und 25.000 Euro. Ich denke, gemessen an dem, was die Stadtwerke auch als Energieunternehmen sich am Markt deutlich positionieren müssen, haben wir es als vertretbar gesehen, hier eine Kundenbindung auch zu organisieren.
Die Honoraraffäre war aufgetreten, nachdem SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück seine privaten Einnahmen offenlegte. Die 25.000 Euro der Stadtwerke Bochum waren das höchste Einzelhonorar, das der Politiker für einen Auftritt bekommen hat. Die Stadtwerke beteuerten, dass es Auflagen gegeben habe, das Geld zu spenden. Gegen diese Darstellung ging Steinbrück juristisch vor. Danach ruderten die Stadtwerke zurück und unterzeichneten eine Unterlassungserklärung. Die Stadtwerke begründeten die Panne mit internen Kommunikationsproblemen. Für CDU-Aufsichtsratmitglied Klaus Franz ist eine weitere Aufklärung des Falls aber schwierig.
Jeder versucht, sich hier jetzt zu retten. Und jeder versucht, seine Position jetzt halbwegs noch zu rechtfertigen. Es gibt 2 Lager im Aufsichtsrat. Das ist die Opposition, die kritische Fragen stellt. Und das ist die Nicht-Opposition, die versucht, das alles jetzt als nicht ganz so dramatisch zu formulieren.
Am kommenden Dienstag will der Aufsichtsrat der Bochumer Stadtwerke zusammenkommen, um die Affäre komplett aufzuklären.
Und Peer Steinbrück kündigte inzwischen an, sein Honorar nachträglich zu spenden. Es geht um viele Arbeitsplätze, denn der Autoindustrie geht es schlecht. Es gibt Überkapazitäten, geklagt wird über eine Absatzkrise. Die EU-Kommission will nun der Automobilindustrie mit einem Aktionsplan unter die Arme greifen. Aus Brüssel der Kollege Landmesser.
EU-Industriekommissar Antonio Tajani will sich noch im November mit den Chefs der europäischen Autoindustrie und den Gewerkschaften treffen. Um gemeinsame Wege aus der Krise soll es gehen. Die staatlichen Hilfen für die Autohersteller müssten koordiniert sein und dürften den Wettbewerb in Europa nicht verzerren. Er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um die Schließung von Werken zu verhindern, versprach der italienische Kommissar. Aber die Brüsseler Mittel sind beschränkt. Immerhin gibt es Unterstützung aus dem EU-Sozialfonds für Mitarbeiter, deren Werk geschlossen wird. Mit ihrem Aktionsplan will die EU-Kommission die Autoindustrie vor allem für die Zukunft fit machen. Durch gezielte Förderung umweltfreundlicher Antriebe zum Beispiel. So will Tajani bei den aktuellen Verhandlungen um den 7-Jahres-Haushalt der EU mehr Geld rausholen für den europäischen Forschungs- und Entwicklungsetat. Außerdem plant die EU-Kommission gemeinsame technische Standards für neue Technologien, etwa die Steckdosen in den Ladestationen für Elektroautos. Kritik kommt aus dem Europaparlament. Der Aktionsplan enthalte keine konkrete Strategie, um die CO2-Emissionen von Autos zu senken, zum Beispiel für Lkw, so der grüne Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer.
Aus Brüssel war das Wolfgang Landmesser. Der Fall sorgte bundesweit für Entsetzen. Im niedersächsischen Ilsede tötete ein Vater seine 4 Kinder, weil seine Frau sich von ihm getrennt hatte. Der 37-Jährige musste sich deshalb vor dem Landgericht Hildesheim wegen 4-fachen Mordes verantworten. Heute nun sprach das Gericht das Urteil. Aus Hildesheim Petra Neu.
15 Jahre Haft wegen 4-fach Mordes. Dazu hat das Gericht den 37 Jahre alten Familienvater verurteilt. Es sei eine verachtenswerte Tat gewesen, sagte der vorsitzende Richter am Landgericht Hildesheim-Pohl. Der Mann habe selbstsüchtig seine 4 Kinder umgebracht, um im Tod mit ihnen vereint zu sein. Doch sein Selbstmordversuch scheiterte. Zusätzlich ordnete das Gericht an, den Mann in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen. Gerichtssprecherin Boncho.
Das heißt, solange er im psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist, tickt die Freiheitsstrafe im Hintergrund runter. Wenn aber die Entlassung aus dem psychiatrischen Krankenhaus erfolgen sollte und noch eine Reststrafe übrig ist von den 15 Jahren, dann wird diese weiter vollzogen.
Das Urteil nahmen auch viele Zuschauer zur Kenntnis, die heute in den Gerichtssaal nach Hildesheim gekommen waren. Eine gerechte Strafe für den Familienvater ist kaum möglich, meinen viele.
Bei 4 Kindern, die man tötet, kann es kein gerechtes Urteil geben. Es wäre besser gewesen, er hätte es selber geschafft, sich selber umzubringen. Denn so wird er auch noch versorgt, behandelt. Und ich hoffe, er schafft es, irgendwann sich selber umzubringen. Denn das ist für meines Erachtens die gerechte Strafe.
Die allergrößte Strafe, die er hat, ist die, dass er überlebt hat und nun weiß, dass er seine 4 Kinder umgebracht hat.
Für die Mutter der getöteten Kinder ist das Urteil wichtig, um zumindest etwas zur Ruhe zu kommen, sagte ihr Anwalt Michael Hoppe. Die Frau ist als Nebenklägerin aufgetreten. Sie war zur Tatzeit im Urlaub, um nach der Trennung von ihrem Mann Kraft zu tanken. Doch noch immer hat sie keine Antwort auf die Frage, warum, sagt Hoppe.
Gestern noch ging es ihr sehr schlecht. Das wurde eben auch noch mal von einem Freund der Familie bestätigt, dass sie gestern Nacht, also die letzte Nacht, noch Albträume hatte. Ich denke, es wird ihr jetzt zusehends besser gehen, weil sie die Sicherheit hat. Und das ist auch der Grund für den Rechtsmittelverzicht, weil sie die Sicherheit hat, das Urteil steht jetzt, da wird nichts mehr dran passieren.
Denn das Urteil ist rechtskräftig. Niemand der Prozessbeteiligten legt Rechtsmittel ein. In der Gemeinde Ilsede im Kreis Peine kann nun wieder etwas mehr Ruhe einkehren, hofft Gemeindepastor Walter Färber.
Es ist noch längst nicht geheilt, aber es ist wichtig, dass auf diese Weise wenigstens irgendetwas Abschließendes dazu gesagt wird. Und ich denke, dass das Gericht das auch gut gemacht hat.
Ein Bericht aus Hildesheim von Petra Neu. Und wir kommen zum Sport. In der Fußball-Europa League können heute Abend 2 Teams vorzeitig den Einzug in die nächste Runde schaffen. Die Rede ist von Hannover 96 und Bayer Leverkusen. Thomas Kuss blickt voraus.
Optimal die Voraussetzungen für Hannover. Die Niedersachsen treffen zu Hause auf den bislang sieglosen schwedischen Meister aus Helsingborg. Die 96er sind international in dieser Saison noch ungeschlagen. Gewinnt das Team von Trainer Mirko Slomka und zeitgleich ab 21.05 Uhr im anderen Gruppenspiel schafft es Twente Enschede aus den Niederlanden nicht, gegen das spanische Team aus Levante zu gewinnen, ist der Einzug in die K.O.-Runde bereits 2 Spieltage vor Ende der Gruppenphase perfekt. Und auch Bayer Leverkusen peilt das Weiterkommen im Eiltempo an. Rapid Wien ist ab 21.05 Uhr zu Gast. Nach dem 4:0 im Hinspiel in Österreich wäre alles andere als ein Sieg gegen die bis dato punktlosen Wiener eine Überraschung. Vor einer schweren Auswärtshürde steht Borussia Mönchengladbach. In Frankreich bei Olympique Marseille will das Favre-Team bereits ab 19 Uhr mindestens einen Punkt holen, um sich in eine komfortable Ausgangsposition zu bringen. Für den bislang sieglosen VfB Stuttgart zählt gleich ab 19 Uhr nur ein Erfolg beim FC Kopenhagen. Ansonsten ist das Aus in der Gruppenphase kaum noch zu verhindern.
So viel von Thomas Kurs und so viel für heute im Echo des Tages. Morgen also eine neue Ausgabe des Echos des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Andreas Flocken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.